Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Tiere 2, parlando über Jonas Kaufmann. Der deutsche Tenor ist derzeit sehr gefragt. In Bayreuth hat er gerade den Lohengrin gesungen. Beim Lucerne Festival ist er als Florestan in Beethovens Fidelio zu erleben. Im Auditorium des KKL war Jonas Kaufmann vorgestern zum Künstlergespräch eingeladen, um über sich, seinen Weg und seine Kunst zu reden. Florian Hauser hat ihn befragt.
Nennen soll ich, sagt ihr, meine Königin vom Liederreich. Toren, die ihr seid, ich kenne sie am wenigsten von euch. Richard Strauss. Ist die Sonne nicht die Quelle alles Lebens, alles Lichts? Und was wissen von derselben ich und ihr und alle? Nichts. Und wir müssen das natürlich jetzt, oder wir dürfen das ein bisschen konterkarieren, was Sie da so schön bescheiden besungen haben. Sie von der Sonne, der Musik wissen sehr viel. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, um eine Stunde lang darüber ein bisschen zu erzählen. Willkommen, Jonas Kaufmann.
Danke sehr, ich freue mich sehr, dass ich da bin.
Wenn wir jetzt einmal von gestern ausgehen, zum Beispiel von der gestrigen Premiere Fidelio. Sie singen den Florestan, sind erst im zweiten Aufzug dran, müssen eine Stunde warten, die Spannung steigt allmählich. Haben Sie ein Ritual, wie Sie da herangehen? Ich weiß nur, Maurizio Pollini hatte das Ritual, dass er immer kurz Sekunden vor dem Auftritt noch eine Zigarette geraucht hat, was in Ihrem Fall zugegebenermaßen ungünstig wäre.
Ich habe im Prinzip schon ein Ritual, sicherlich keine Zigaretten, auch nicht das eine oder andere Glas Whisky, wie so manche berühmte Dirigenten immer gemacht haben. Das wäre sicherlich kontraproduktiv, vielleicht gut für die Nerven, aber schlecht für die Leistung auf der Bühne. Ich bereite mich vor auf jede Aufführung eigentlich relativ gleich, indem ich eben erstmal den Körper versuche aufzuwärmen. Das ist kann man eben als Ritual bezeichnen. Ich mache Übungen, Yoga-ähnliche Übungen und alle möglichen Dehnübungen, um einfach alle Muskeln und alles zu innervieren und in Gang zu setzen. Und wenn dann der ganze Körper in Schwung ist sozusagen und aufgewacht ist, dann kümmere ich mich um meine Stimmbänder. Und das ist manchmal in wenigen Minuten geschehen. Das dauert manchmal sehr viel länger. Das kommt einfach immer darauf an, in welcher konstitutionellen Verfassung man da gerade ist. Ich bin Gott sei Dank jemand, der keine Nervenprobleme hat, der also nicht irgendwie wahnsinnig in seiner Garderobe auf und ab tigert und darauf wartet, dass er endlich raus kann oder umgekehrt sich einsperrt und erst irgendwie auf die Bühne gezerrt werden muss. Ich muss sagen, wenn ich mich da jedes Mal dazu zwingen müsste, da rauszugehen und das Ganze als eine ungeheure Qual und Last und seelische Grausamkeit ansehen müsste, dann würde ich es bestimmt bleiben lassen. Also dann wird mir was Besseres sicherlich einfallen. Aber so ist es nicht. Ich bin eigentlich sehr unaufgeregt und dementsprechend kann ich auch damit umgehen, erst im zweiten Akt dran zu kommen. Ganz im Gegenteil, ich kann Sie beruhigen. Also ich bin erst während des ersten Teils überhaupt im Hotel losgegangen. Und was nützt mich das, wenn ich da in der Garderobe sitze und warte? Ja, entsprechend weiß ich dann, wann ich anfangen muss, mich einzusingen und meinen Körper warm zu machen, dass ich dann eben auf den Punkt parat bin.
Was ist denn, Jonas Kaufmann, wenn etwas passiert auf der Bühne, wie damals zum Beispiel bei Ihrem Debüt in New York vor 3,5 Jahren, da sind Sie, soweit ich weiß, gegen eine Wandlampe gedonnert. Sie haben das wahrscheinlich durch die ganzen Adrenalinausschüttungen nicht gemerkt. Komischerweise ist die ganze Spannung von Ihnen abgefallen dadurch. Sie waren wie erlöst.
Das ist richtig. Natürlich war das ein besonderer Moment, in dem sozusagen auch ich gewisse Nervosität hatte, keine Frage, weil eben die Met in New York ist halt natürlich das Haus in den USA und sicherlich eines der bedeutendsten Opernhäuser der Welt. Wenn man da zum ersten Mal singt, muss man schon ein bisschen schlucken, weil also Sie müssen sich vorstellen, das ist vorsichtig gesagt ziemlich groß, also es hat so ungefähr 3600, 3700 Plätze und nachdem man da auch bei Wiederaufnahmen nicht die Möglichkeit hat oder sehr oft nicht die Möglichkeit hat, auf der Bühne mit Orchester überhaupt eine Probe zu machen, ist es eigentlich das allererste Mal, dass man da auf dieser Bühne steht, wenn der Vorhang aufgeht und man sozusagen vor dieser Masse steht, weiß nicht, wie klingt das, höre ich irgendwas von meiner Stimme zurück und An der Seite von Angela Gheorghe ist es natürlich immer unheimlich schön, aber auch unheimlich spannend, weil sie auch eine Person ist, die gerne auf der Bühne sozusagen nochmal etwas Besonderes macht, etwas anders macht, um das Ganze spannend zu halten. Das ist natürlich in dem Moment, wo man sowieso schon ein bisschen nervös ist, sicherlich kein Beruhigungsbalsam. Aber Sie haben recht, ich habe das nicht gesehen oder nicht gewusst, weil ich, wie gesagt, gar nicht auf der Bühne vorher war. Und dann hingen an der Seite solche Lüster, solche Lampenständer und ich sollte mich an dieser Wand verstecken und habe das offensichtlich etwas zu schwungvoll gemacht und bin sehr so heftig dagegen gestoßen, dass man das bis ganz nach oben in den letzten Rang gehört hat, das Geräusch, und die Leute haben furchtbar angefangen zu lachen, weil das war also so deutlich, dass hier einer das Hirn halb einrennt. Und das hat natürlich unheimlich erlöst, also weil sozusagen erstens ist sofort der Kontakt zwischen dem Publikum und uns auf der Bühne da, das sind auch nur Menschen sozusagen und die sehen, ich bin auch nur ein Mensch und bin nicht irgendeine künstliche Figur, die da selbstverständlich auf Knopfdruck seine Höchstleistung ohne Fehler vorzubringen hat, und das hilft eben ungemein. Ich meine, solche Momente darf man sich nicht immer wünschen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich irgendwann zu viele Beulen am Kopf. Aber in dem Fall war es ideal, keine Frage.
Jetzt sind Sie, Jonas Kaufmann, zwar auf einer steilen Karriere, sind aber nicht der typische Senkrechtstarter. Sie haben wirklich langsam, beharrlich sind Sie Ihren Weg gegangen. Könnten wir ein bisschen Ihren Weg nachzeichnen? Fangen wir doch mal ganz analytisch in Ihrer Kindheit an. Welche Rolle hat denn in Ihrem Elternhaus die Musik gespielt? Sie haben Klavier spielen müssen damals?
Müssen nicht, dürfen? Also ganz im Gegenteil. Ich war, meine Schwester war älter als ich, die durfte schon längst Klavierunterricht nehmen und ich war immer wahnsinnig eifersüchtig, weil ich natürlich genau das auch haben wollte, und mir wurde immer gesagt, die Finger sind zu klein und das funktioniert noch nicht, und nachdem ich, als ich 5 war, immer noch nicht Klavier spielen durfte, hat man mich dann in den Kinderchor gesteckt, damit ich wenigstens irgendwas an Musik zu tun habe. Und das hat mich sehr geprägt, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich spüre das heute noch, diese Gänsehaut, die ich damals erlebt habe und gefühlt habe, wenn wir eben gerade a cappella, also ohne Orchesterbegleitung, solche Chöre gesungen haben als Kinder. Das war unheimlich bewegend, also diese Harmonien nicht nur zu hören als Außenseiter, sondern selbst mitzusingen und zu erspüren, weil man ja, wenn man mittendrin ist, sozusagen von diesen Vibrationen richtig durchbebt wird. Und seitdem hat es mich eigentlich nie mehr losgelassen. Und ich habe immer im Chor gesungen, mit vielleicht mal einem halben Jahr Unterbrechung. Ich hatte sehr schnell einen sehr langsamen Stimmbruch und dadurch nur eine sehr kurze Zeit, in der ich aussetzen musste. Dadurch konnte ich immer dabei bleiben und habe immer gesungen in jeder Situation, ob für mich alleine oder im Familienkreis oder mit Freunden oder eben im Chor. Und dann mit 15, glaube ich, wird es gewesen sein, habe ich dann die ersten kleinen Solopartien bekommen in meiner Schule. Das muss man sich natürlich jetzt nicht groß hochtrabend vorstellen. Das sind halt irgendwie, was weiß ich mal, ein kleines Ensemble, wo eben über 10 Takte lang irgendwie 2, 3 oder 4 Solisten singen, statt des ganzen Chors. Oder dann eben auch mal als Vorsänger, wo man sozusagen die Strophe singt und der Chor den Refrain. Solche Sachen oder kleine Passionen von Telemann, irgendwelche Kantaten und Zeug, sowas haben wir alles gemacht in der Schule, Gott sei Dank. Und das gehörte damit völlig normal zu meinem Leben dazu. Und dafür bin ich heute noch sehr dankbar, weil das natürlich alles im Nachhinein betrachtet sehr geprägt hat. Genauso der Haushalt meiner Familie zu Hause. Wir hatten Abonnements für alles, was es damals in München gab, an musikalischen Genüssen, natürlich auch Schauspiel. Und da bin ich als Kind überall mit hingestiefelt und habe mir also die berühmtesten Dirigenten, Sänger und Pianisten angehört, ohne das wirklich mir bewusst zu machen. Und nochmal 20 Jahre später, 30 Jahre später spürt man dann plötzlich, dass das doch irgendwie was gebracht hat. Also insofern muss man sich dann selber für seine eigenen Kinder denken, dass man da ab und zu doch ein bisschen den steten Tropfen auf den Stein lassen soll.
Es wurde kontinuierlich mehr und mehr. Aber wann kam der Punkt, an dem Sie sich entschieden haben für die Musik? Denn ursprünglich, Sie haben sich ja eigentlich erst einmal eingeschrieben für ein Mathematikstudium.
Das stimmt ganz genau. Das lag einfach daran, dass man, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gar nicht begriffen, dass man so ein Freizeitfach, sage ich mal, wie ich das damals empfunden habe, wie Musik, überhaupt wirklich und wahrhaftig studieren kann. So blöd das klingt, aber das kam für mich irgendwie gar nicht als Beruf in Frage, witzigerweise, weil man natürlich, nachdem man so viele Opernaufführungen gesehen hat, doch auf die Idee kommen könnte, dass all diese Menschen, die in dem Haus beschäftigt sind, das irgendwie mal gelernt haben müssen und damit sogar ihr Geld verdienen, das sie zum Leben brauchen. Aber irgendwie kam mir das nie und vielleicht war mir das dafür auch viel zu persönlich und wichtig und viel zu heilig, als dass ich das jetzt als so etwas Schnödes wie ein Mittel zum Geldverdienen ansehen wollte. Ich habe angefangen, Mathematik zu studieren, weil ich etwas Seriöses, etwas Reelles, etwas Gescheites sozusagen lernen wollte. Auch ein bisschen auf Drängen meines Vaters. Also habe ich es mit Mathe probiert, habe dann gemerkt, ich bin nicht dieser Typ, der leidenschaftlich gern Tage und Wochen lang vor einem theoretischen Problem sitzt, zu dem es noch nicht mal eine handfeste Zahl gibt, sondern wo nur in Platzhaltern und in Theorie gesprochen wird. Das Gott sei Dank habe ich dann relativ bald begriffen, dass das nicht meins ist und ich etwas tun muss, wo ich was Praktisches zu tun habe, wo ich mit Menschen zu tun habe, wo ich irgendwie mich, wie soll man sagen, also eher expressiv als introvertiert betätigen kann.
Sie haben dann die Mathematik relativ schnell an den Nagel gehängt, haben sich doch für Musik entschieden. Können Sie ein paar Sätze uns erzählen vom Alltag einer Hochschule?
Mich hat wahnsinnig gestört, dass man viel zu wenig Gesangsunterricht hat. Keine 5% des wöchentlichen Studienablaufes.
Also 2 Stunden pro Woche ungefähr.
2 mal 45 Minuten Gesangsunterricht ist nicht wirklich üppig, weil Sie müssen sich vorstellen, gerade am Anfang eines Studiums, also wenn man ein Instrument oder in dem Fall die Stimme ausbildet, dann ist es ungeheuer wichtig, dass immer unter Kontrolle geübt wird. Das heißt, dass jemand dabei ist, der einem sofort, sobald man einen Fehler macht, sobald man etwas technisch verkehrt macht, sofort unterbricht und einen auf die Fehler aufmerksam macht und erklärt, wie es richtig geht und einem sozusagen dann hilft, es besser und richtig zu machen. Das Gegenteil ist dann letztlich der Fall, wenn ich jetzt, wie in meinem Fall geschildert, nur 2 mal pro Woche kontrollierten Gesangsunterricht habe, aber natürlich jeden Tag üben möchte, denn sonst, wenn ich nur 2 mal die Woche 45 Minuten übe, dann habe ich wahrscheinlich mit 75 mein Gesangsstudium noch nicht abgeschlossen. Das funktioniert ja nicht. Ich muss ja irgendwie weiterkommen und ich muss irgendwie Erfahrungen sammeln, aber die Folge davon ist natürlich, dass ich den Großteil der Zeit mein Instrument unkontrolliert benutze. Und das wiederum bedeutet, dass ich allerhöchstwahrscheinlich die Fehler kultiviere, also falsche Dinge immer und immer wieder wiederhole. Das ist letztlich fast noch heute so. Also ich kenne sehr viele Sänger, die sozusagen, wenn sie eine Partie neu einstudieren, dann sitzen sie da mit einem Pianisten oder einem Korrepetitor und singen 7-mal eine Stelle einfach falsch. Ob das jetzt die falschen Töne sind oder ob das der falsche Rhythmus oder der falsche Text ist, spielt ja keine Rolle. Und irgendwann haben sie es raus und sagen, jetzt habe ich's. Und dann wird's nicht wiederholt. Das heißt, sie haben also 7-mal den Fehler geübt und dann 1-mal es richtig gemacht. Also was bleibt im Kopf? Natürlich der Fehler. Also man muss sozusagen letztlich dann, wenn alle Fehler ausgemerzt sind, sozusagen noch öfters das Ganze geübt und wiederholt haben, dass sozusagen dann das Richtige überwiegt. Und so ist es am Anfang beim Lernen der Technik genauso. Und deshalb habe ich das immer wieder bemängelt. Auf der anderen Seite habe ich es auch irgendwo genossen, weil wir Sänger haben dann immer gesagt, ja, das Instrument ist ja so schwierig und wir können ja nicht wie die armen Pianisten 7-8 Stunden schwitzend in der Sommerhitze in ihrem Überzimmer, in ihrer Zelle verbringen und da das malträtieren. Wir müssen ja spätestens nach einer Stunde schon wieder aufhören und die wieder schonen für den nächsten Tag. Also was machen wir? Wir gehen raus und spielen Fußball oder gehen in den Biergarten oder tun irgendwas Nettes, während vor allem in dem guten Gefühl, dass die armen Kollegen von den anderen Fächern noch fleißig üben müssen.
Also als jungen Studenten zumindest waren Ihnen aus Gründen dieser Stimmschonung diese sogenannten Wurzeln gar nicht unsympathisch. Wurzeln sind
eine kleine Mini-Partie, also das sind diese berühmten, Herr Graf, die Pferde sind gesattelt, Ende der Partie. Oder La cena è pronta ist auch eine dieser berühmten Sachen in Traviata, der Diener, der reinkommt und diese diesen einen Satz sagt, also naja, Satz kann man kaum sagen, und dass die Partie ist zu Ende. Das ist übrigens wahnsinnig schwer, solche Partien richtig gut abzuliefern, weil Sie müssen sich vorstellen, ich komme auf die Bühne, habe den halben Abend gewartet, Sie haben es vorhin erwähnt in der Garderobe, ich habe das Glück als Floristan, dass ich dann sozusagen, falls ich wirklich mal einen Fehler mache, den noch im Laufe des Abends ausmerzen kann, indem ich ein paar andere schönere Sachen singe. Jetzt habe ich aber nur 3 Töne oder 5 Töne zu singen. Die ganze Spannung des Abends entlädt sich sozusagen in diesem einen Satz. Auftritt, Schmiss, Ende der Partie. Also nichts Schlimmeres kann man sich vorstellen. Also der kommt rein, holt Atem und spürt, der Dirigent ist eigentlich schon weiter und er hätte sein. Ne? Das gibt es, das ist unglaublich. Und also das ist wirklich eine hohe Kunst, diese Sachen abzuliefern, auch ohne dass man dann fürchterlich brüllt zum Beispiel. Es gibt viele, die dann junge Sänger, die dann eben in diesen Partien sozusagen eben all ihre Energie in diesen einen Satz legen und das völlig unangemessen plötzlich ganz laut schreien, weil man sagt, dann sagt man, was macht der denn? Naja, hat er eine schöne Stimme, aber warum so viel? Klar, das ist einfach diese Übermotivation und dieser ganze Druck, der sich aufgebaut hat und der sich in diesem einen Satz entlädt.
Machen wir, Jonas Kaufmann, doch mal einen großen Sprung und gleich einen großen Schritt zum Ende des Studiums und verlassen diesen doch relativ geschützten Raum des Studiums. Sie haben 1994 Ihren Abschluss gemacht und dann begannen die Galeerenjahre. Sie haben ein festes Engagement in Saarbrücken begonnen. Waren Sie denn vorbereitet auf diesen Ernstfall des Lebens durch das Studium?
Nicht wirklich. Also das muss man natürlich auch sagen, dass man in so einer Hochschule sehr beschützt ist. Wir haben dort öfters Opernproduktionen gemacht, aber die hatten eine Vorlaufzeit von etwa einem halben Jahr. Das heißt, also ein halbes Jahr lang hat man regelmäßig das zuerst musikalisch studiert, dann szenische Proben gehabt und so weiter, bis das also wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist undenkbar im echten und wirklichen Opernbetrieb. Dafür hat man nicht die Zeit. Und dementsprechend war ich schon etwas irritiert, als ich in meinem ersten Engagement plötzlich 2x4 Stunden am Tag und das 6 Tage die Woche zu singen hatte. Und zwar teilweise richtig heftig. Und eine Probe nach der anderen, so dass man irgendwie kaum noch dazu kam, irgendwie ein normales Leben nebenbei zu führen. Ich war am Anfang nur noch müde, weil die Proben so anstrengend waren, stimmlich anstrengend, aber letztlich auch körperlich anstrengend, weil man einfach es nicht gewohnt war, auch sich so lange zu konzentrieren und so schnell zu begreifen und so schnell viele Dinge aufzunehmen und zu reproduzieren. Und so dass man mittags in der Kantine schnell etwas gegessen, dann sich zu Hause ins Bett gelegt hat und erst mal eine Stunde geschlafen, um dann schnell wieder zur nächsten Probe zu gehen. Und so ging eigentlich lief das so dahin und war viel belastender, als ich mir das jemals vorgestellt hatte. Und ich war dann auch sehr oft krank und erkältet, vor allem deshalb, weil eben der ganze Stimmapparat, alles, was dort mit dem Singen direkt und indirekt zu tun hat, einfach überlastet war und dementsprechend empfindlich war, anfällig war für alles. Jeden Virus, jede Bakterie, die durch die Luft schwirrte, hat man sich dann aufgeschnappt.
Aber es wurde dann richtig dramatisch. Sie mussten auch Rollen singen, für die Sie noch nicht bereit waren. Sie kamen in eine richtige Stimmkrise hinein dann. Was hat denn diese Krise ausgelöst? Gab es da einen Auslöser, der so der letzte Tropfen war, der das fast zum Überlaufen brachte?
Kann ich eigentlich nicht wirklich sagen, dass es einen direkten Auslöser gab. Ich kann mich eben erinnern, dass also ich wohl im schon leicht erkälteten Zustand wieder mal die großartige Rolle des dritten Knappen in Parsifal gesungen hat, der also nur im ersten Akt ungefähr 20 Sätze zu singen hat. Aber da kam jetzt also wieder das zum Tragen, was ich vorhin erwähnt habe, dass also sich der ganze Druck auf diese 20 Sätze verteilt. Dazu die vielen tollen Kollegen, die um mich herum mit irrsinnig großen Stimmen gesungen haben. Da wollte ich natürlich nicht nachstehen und habe also meine 20 Sätze auch versucht, so zu singen wie die den ganzen Abend. Das muss ja wohl möglich sein. Und das war ein Fehler, also weil das während einer solchen Aufführung mir wirklich die Stimme komplett weggeblieben ist. Also da war mit einem Mal nichts mehr. Und der Dirigent hat mich nur ganz fragend angeschaut, weil einfach gar nichts ging. Also ich hätte nicht mal mehr einen Ton sprechen können. Gar nichts. Einfach weg.
Das heißt, Sie haben, um aus dieser großen Stimmkrise herauszukommen, einen Mentor gehabt, nämlich diese amerikanische Sängerlegende Michael Rhodes. Was hat der gemacht mit Ihnen?
Der hat mir gezeigt, wie man singt. Ganz einfach. Und zwar, letztlich ist das ganz primitiv. Man muss ungeheures Vertrauen in die Stimme haben und durch das Vertrauen, das man in die Stimme hat, manipuliert man die Stimme nicht und drückt nicht und schiebt nicht, sondern entspannt sich und kann einfach das, was die Natur einem gegeben hat, frei herauslassen. Das sagt sich jetzt unheimlich einfach, ist aber leider wahnsinnig kompliziert, weil das ein Teufelskreislauf ist. In dem Moment, wo ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe mit einem Ton oder in einer Aufführung oder wie auch immer, habe ich sozusagen einen Mangel an Selbstvertrauen und versuche das nächste Mal mit irgendwelchem Druck, von dem ich glaube, dass er sozusagen eine gewisse Sicherheit bringt, das auszugleichen. Und das geht schief, weil je mehr Druck, je mehr Spannung, desto mehr schlechte Erfahrungen habe ich, weil die Stimme darauf sehr empfindlich reagiert. Und dadurch kommt man immer mehr in einen Kreislauf hinein, in dem man sozusagen von einer Katastrophe in die nächste wankt. Und der hat mir das sehr schnell aufgezeigt und mich aus diesem Kreislauf herausgenommen. Und ich habe wie ein leichter lyrischer Tenor gesungen, wie eben ein deutscher Tenor am Anfang klingen soll, wie so ein Buffo. Und das haben ja alle eingeredet, weil ich eben Deutscher bin und warum nicht und überhaupt. Und alle haben dann noch gesagt, je leichter du singst, desto weniger schadest du dir. Das hört sich ja auch sehr logisch an, war aber bei mir leider nicht der Fall. Denn je leichter ich gesungen habe, desto mehr habe ich meine Stimme eigentlich verleugnet und desto mehr habe ich den Stimmapparat vom Körper losgelöst. Und umso schlimmer wurde es, weil die Stimmbänder immer mehr belastet wurden. Und dieser Lehrer Michael Rhodes kam dann her und sagt, mein Gott, was machst du denn? Sing doch mal, lass doch mal raus. Und da also aus mir Töne herausgelockt, die viel dunkler, die viel kräftiger waren als alles, was ich vorher mir je getraut habe, auf der Bühne zu singen. Und am Anfang klang das auch etwas roh und grobschlächtig, aber das muss man sich vorstellen, wie man eben plötzlich sozusagen von einem kleinen winzigen Auto auf ein ganz großes umsteigt und zum ersten Mal denkt, oh Gott, wo ist denn da außen und bleibe ich jetzt hier an der Kurve hängen oder nicht? Also man fährt so ein bisschen eirig und nicht wirklich flott und elegant. So ging es mir mit meiner Stimme auch. Die war so ein bisschen poltrig und war mal ein bisschen zu hoch, mal ein bisschen zu tief, vor allem meistens geschleppt, weil ich irgendwie nicht so schnell war im Kopf, bis ich mir überlegte, ah, jetzt muss ich dann so, ne? Dann war ich sozusagen schon wieder einen halben Takt hinterher. Und das dauert, bis sich das einspielt, aber Gott sei Dank habe ich es gemacht.
Also der entscheidende Anfangsschritt, was war das, dass sie locker machen, dass sie lernen, loslassen zu können, um die Kehle zu weiten sozusagen.
Ja, letztlich, ich meine, technisch gesprochen ist es so, dass man halt nicht übers Gehör sich kontrollieren darf, sondern dass man aus dem Instinkt heraus einfach sozusagen das alles lockert, hier oben lockert, hier unten ist im Zwerchfell sozusagen, wird die Stimme kontrolliert, darf man natürlich nicht ganz locker lassen, weil sonst ist das alles ungestützt und ohne die Stütze klingt eine Stimme also mindestens 10-mal so klein. Letztlich ist das Rezept. Je lockerer, desto lauter, desto runder, desto wärmer, ja, und auch desto echter.
Ein schönes Beispiel für die totale Innigkeit, nämlich die Blumenarie des Don José aus der Carmen. Vielleicht sprechen wir einen Moment über diese Emotionalität. Dieser Don José, der offenbart sich, er entblößt sich in dieser Arie, wie er es noch nie getan hat. Wie weit müssen Sie sich identifizieren mit einer Rolle?
Ich glaube, man muss sich sehr, sehr stark mit einer Rolle identifizieren. Es ist natürlich klar, dass man ein Quäntchen Kontrolle, innere Kontrolle behalten muss, dass man also innen drin für sich selbst immer sozusagen noch den Stecker ziehen kann, weil das natürlich sonst sozusagen gefährlich für sich und andere wäre, wenn man eine Rolle verkörpert, in der jemand aggressiv handelt und dann auch noch selbst sozusagen sich so weit hineinsteigern würde. Das wäre sicherlich nicht gut. Das ist auch nicht gut übrigens für die Stimme, weil man auch hier ganz leicht seine Stimme überstrapazieren kann, gerade weil man eben von diesen Emotionen so mitgerissen ist. Aber generell muss man diese Emotionen kreieren. Man muss versuchen, Gefühle zu finden, die aus dem eigenen Erfahrungsschatz stammen, die ähnlich denen sind, die dieser Charakter in dem Moment empfindet. Noch einfacher ist es, einfach einzusteigen, wenn man das kann, also wenn man nicht zur Schizophrenie neigt, sondern wirklich am Anfang, nein, das ist also ganz ernst gemeint, weil das kann wirklich, also ich kenne auch Kollegen, die da dann zu Hause irgendwie sozusagen aus dieser Rolle nicht mehr rauskommen, weil sie irgendwie sich so sehr da hinein verlebt haben, das kann auch übel enden. Aber grundsätzlich ist das eigentlich wichtig, dass man das wahnsinnig stark empfindet, dass man also diesen emotionalen Status spürt. Und das macht man sich als Sänger sozusagen zunutze, indem man eben darüber einen Ton sozusagen ganz leicht verändert mit diesem Hauch, mit dieser Farbe des jeweiligen Gefühles. Und das macht das unglaublich glaubwürdig und auch realistisch. Ich stelle mir wirklich vor, ich mache das zum allerersten Mal und nur dann, glaube ich, funktioniert es.
Jonas Kaufmann, Sie haben es vorhin angesprochen, dieses Technische, die Luftsäule im Körper, die aufrechte Haltung auch, die Offenheit. Welche Rolle spielt eigentlich der Körperbau dafür? Also ich könnte mir vorstellen, dass Sie als Bayer werden das kennen, wenn man ein sogenanntes Feinkostgewölbe vor sich herträgt, wie Pavarotti zu seinen guten Zeiten, ist vielleicht genauso schlecht, wie wenn Sie einen durchtrainierten Bauch haben, so einen Waschbrettbauch mit extremen Muskeln, die dann auch wieder das Zwerchfell einengen.
Das stimmt. Also da gerade das mit den Muskeln ist sozusagen immer wieder ein gutes Argument, nicht zu viel Sport zu betreiben. Aber nein, es ist ernsthaft so, dass also sehr stark trainiert, also Leute, die wirklich sehr viel ins Fitnessstudio gehen und da ihre Muskeln wirklich sehr stahlhart trainieren sozusagen, die haben Probleme, die zu lockern. Also dass das wirklich einfach ganz gelöst ist. Und nur wenn es locker ist, kann das auch wirklich, kann der Brustkorb zum Beispiel drunter einfach mitschwingen. Wenn das alles straff ist, dann schwingt es eben nicht so wunderbar. Umgekehrt erinnert mich diese Geschichte immer wieder an ein Interview, was ich als Kind mal gesehen habe mit dem damals gerade unglaublich erfolgreichen Peter Hoffmann, der in einem Interview mit August Everding gefragt wurde, warum er denn so schlank und rank wäre und doch das Wagner-Fach singen würde und ein Kollege wie Herr Pavarotti doch wesentlich mehr am Körperbau hätte, aber sozusagen sich an Wagner nicht vergreifen könnte. Und dann hat er so trocken geantwortet, wissen Sie, das ist eine reine physikalische Geschichte, Fett schwingt nicht. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt und das werde ich auch nicht vergessen. Also das soll heißen, das stimmt natürlich. Also ich meine, ich sag mal, der gemütlichere Typ tut sich leichter mit der Entspannung, aber zu gemütlich sollte es halt auch nicht werden, weil dann kommt einem das bei der Szene doch etwas sozusagen in den Weg. Und es ist halt auch heutzutage einfach so, dass dem müssen wir einfach Rechnung tragen, dass halt ein Opernbesucher eben nicht nur etwas fürs Ohr, sondern auch etwas fürs Auge haben möchte, dass man sozusagen die Szene auch wirklich als solche begreifen und mitempfinden und auch akzeptieren kann. Also wenn ich jetzt eben mir vorstelle, dass man eben gerade eben es gab eben eine Zeit, Sie haben jetzt den Herrn Pavarotti genannt, ich möchte also den nicht als einzigen da brandmarken, aber es gab natürlich eine Zeit, in der sozusagen dieses amerikanische Park and Bark, also sozusagen hinstellen und lossingen, die sogenannten Stimmträger, die kamen und packten die Stimme aus und gingen wieder nach Hause, da passierte sonst überhaupt nichts. Das hat funktioniert, bis in die 60er Jahre hinein war das überhaupt kein Thema, dass man da einfach gar nichts tut auf der Bühne. Die Leute stehen nur da und der Zuschauer hat sich in seiner Fantasie dann den ganzen Rest dazu gedacht, weil die Musik so ergreifend und so stark war, dass sie seine Fantasie angeregt hat. Heute muss man, während man seine Arie singt, fünfmal ums Karree laufen und irgendwelche Klimmzüge machen, all das habe ich schon hinter mir, dann muss man eben gewisserweise fit sein, weil das ist, Singen ist auch Sport. Also das ist ganz klar, weil man eben in dem Fall, wo man singt, bedeutet das, dass die Atmung nicht mehr dafür eingesetzt wird, um Sauerstoff für den Körper zu gewinnen, sondern in erster Linie dafür eingesetzt wird, um die Töne zu produzieren, die sich der Komponist vorgestellt hat. Und wenn der Komponist eben eine ganz lange Phrase geschrieben hat, ohne ein Atemzeichen dazwischen, und ich nach zwei Dritteln merke, weil ich eben nicht in guter Verfassung bin, oh, jetzt geht mir aber der Sauerstoff aus, jetzt muss ich dringend atmen, da aber kein Platz ist, dann kann ich nur trotzdem atmen und sozusagen den Satz in der Mitte zerbrechen, oder eben mir überlegen, das nächste Mal muss ich doch irgendwie ein bisschen besser in Form sein, damit ich diese langen Phrasen singen kann. Und es wäre halt schade, wenn man zwar die die stimmlichen Möglichkeiten hätte, dem Komponist Genüge zu tun, aber eben sonst körperlich nicht fit genug ist, das durchzuhalten. Und es ist ja mitunter auch sehr lang. Ich mache gerade ja zum Beispiel Lohengrin in Bayreuth, ist körperlich durchaus anstrengend, weil das einfach Schlag auf Schlag geht und der singt und singt und singt und singt und singt. Das ist nicht so sehr eine stimmliche Beanspruchung, das sicherlich auch, aber in erster Linie eine körperliche, weil diese Stütze, von der wir vorhin schon gesprochen haben, diese Unterstützung der Stimme, die wir so dringend brauchen, um eben die Verstärkung zu erreichen, die wird eben hier unten in dem Bereich, vor allem auch mit den Rückenmuskeln, gehalten, und das ist anstrengend. Also das ist wirklich schweißtreibend.
Ein Sänger ist ja, ein guter Sänger ist es umso mehr, auch Projektionsfläche für Emotionen vielerlei Art. Positive zum Beispiel. Haben Sie schon mal, sagen wir mal, Probleme gehabt mit Verfolgerinnen oder Stalkern?
Nein, nicht wirklich. Also es gibt sicherlich Leute, die auf die eine oder andere Weise von dem fasziniert sind, was ich auf der Bühne tue. Aber ich glaube, ich bin jemand, der sehr deutlich zeigen kann, dass er eben einen Unterschied macht zwischen dem, was er auf der Bühne darstellt, und das, was er im wirklichen Leben ist. Ich glaube, dass ich genug Signale aussende, die sozusagen zeigen, dass ich eigentlich ein relativ mit dem Boden verhafteter, eher familienorientierter Mensch bin, der eben auf der Bühne immer mal wieder etwas anderes darstellt auch. Aber dadurch hat es eigentlich keine wirklichen Probleme gegeben. Also es gibt natürlich immer mal wieder irgendwelche Briefe oder was weiß ich, aber das heißt ja nicht, dass ich dem sozusagen gleich hinterherrennen muss.
Jonas Kaufmann, vielleicht zum Schluss, wir wollen nicht über Ihre Familie sprechen, aber vielleicht über die Vereinbarkeit Ihres Berufes mit der Familie. Ständig unterwegs, ständig dieses Leben aus dem Koffer im Hotel. Wie weit ist das vereinbar, Familie und Beruf?
Das ist natürlich nicht einfach, das ist keine Frage, aber ich sage mir immer, es gibt auch noch schwierigere Berufe. Es gibt Leute, die irgendwie auf der Bohrinsel arbeiten und deshalb irgendwie 3 Wochen am Stück weg sind und das 24 Stunden und gar nicht nach Hause können. Und ich habe halt zumindest immer mal wieder zumindest Phasen, in denen ich sozusagen vor der Haustür arbeite oder die Möglichkeit, zwischen 2 Aufführungen mal nach Hause zu kommen. Ich habe auch die Möglichkeit, anders als der Arbeiter auf der Insel, seine Familie mitzunehmen, wenn das denn möglich ist. Und wenn all das nicht geht, dann gibt es eben immer noch Skype sozusagen. Das ist eine Entwicklung sozusagen, die ich immer wieder mit Schrecken beobachte. Ich denke jedes Mal, wenn ich die Zahlen sehe, die kontinuierlich steigen von den Nutzern, die da gleichzeitig online sind. Momentan sind es, glaube ich, ungefähr 27 Millionen Menschen, die gleichzeitig skypen. Also wenn Sie nicht wissen, was das ist, das heißt also, man telefoniert Video und Audioübertragung übers Internet und kann dadurch sozusagen seinen Liebsten zu Hause nicht nur Grüß Gott sagen, sondern ihnen auch noch winken. Und das ist schon sehr erschreckend, weil das bedeutet natürlich, dass ich nicht der Einzige bin, das bei weitem nicht, sondern dass es viel, viel mehr und immer mehr Menschen gibt, die offensichtlich in einer Situation sind, wo sie mit jemandem, den sie gerne sehen wollen, sprechen über diese virtuelle Art, weil sie eben nicht zu Hause sind. Und das ist eine Tendenz, die halt in unserer Gesellschaft immer mehr zunimmt. Und man muss sich eben immer fragen, wie weit treibe ich das, wie weit mache ich das mit, und muss halt sich selbst Grenzen setzen und immer klar sagen, so viel im Jahr kann ich weggehen und irgendwo ist eine Grenze, da muss ich aufhören, und dann brauche ich Zeit für mich und Zeit für meine Familie. Denn wenn man eine Familie gründet, heißt es ja nicht, dass man sozusagen nur egoistisch versucht, seine Gene fortzupflanzen und die dann irgendwo vor sich hin wachsen lässt, sondern man möchte ja auch wirklich das erstens aktiv an der Erziehung und vor allem auch an dem, was zurückkommt, nämlich an der Freude, die Kinder meistens haben, teilhaben. Und das wäre irgendwie ganz verrückt gedacht, dass man sagt, ja, Familie machen ist leicht, aber hinterher brauche ich mich nicht mehr drum zu kümmern. Also so jemand bin ich nicht. Trotzdem ist es klar, Sie sagen es richtig, in dem Beruf ist es wahnsinnig schwierig, das zu erreichen. Man muss es trotzdem versuchen, und man kann sich nicht vertrösten und sagen, also wenn ich dann mal in 20 Jahren aufhöre, dann habe ich ja immer noch genug Zeit, weil also erstens sind die Kinder dann längst keine Kinder mehr, und zweitens, heute kann so viel passieren, wer weiß, ob es uns in 20 Jahren noch gibt. Und man sollte immer mit dem nicht mit dem Schlimmsten rechnen, aber immer darauf vorbereitet sein, dass man eben nicht sozusagen mit 90 noch fröhlich seinen Lebensabend genießt. Dem einen ist es vergönnt, dem anderen nicht. Und ich möchte nicht derjenige sein, der dann, wenn sozusagen die Rechnung aufgemacht wird, feststellt, naja, also jetzt wollte ich eigentlich gerade mal anfangen zu leben, aber jetzt ist es dann zu spät. Also das wäre mir doch zu schade. Und ich glaube auch, dass das kontraproduktiv für diesen Beruf ist, weil diese vielen Emotionen, von denen wir gesprochen haben, und die erfordern wahnsinnig viel Kraft und viel innere Ruhe und Selbstsicherheit, und all das kann man eigentlich nicht erreichen, wenn man flatterhaft sozusagen von Job zu Job rast und gar nichts hat, auf das man sich als Rückgrat verlassen kann und zu dem man zurückfallen kann, wenn es einmal nicht gut geht. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man sich da ein echtes Leben neben dem virtuellen eines Opernsängers auch noch aufbaut.
Sagt der Tenor Jonas Kaufmann. Er singt zurzeit in Luzern den Florestan in Beethovens Fidelio. Florian Hauser hat Jonas Kaufmann am Freitag zum Künstlergespräch im KKL getroffen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.